Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und mein heutiger Gast, der hat eine ziemlich ungewöhnliche Abbiegung auf dem Karrierepfad genommen. Sie ist von der Unternehmensberaterin zur Impact-Investorin geworden, hat mit einem Nobelpreisträger ein Unternehmen gegründet und ist heute Partnerin einer Plattform, die Kapital für Investments in Klimatechnologie sammelt. Wie man zu so einem CV kommt, das erklärt sie am besten selber. Ich sage herzlich willkommen, Saskia Breusten, Impact-Investorin und Co-Founderin International bei Carbon Equity. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Vielen herzlichen Dank und danke, dass Sie auch ungewöhnliche Menschen wie mich hier im Podcast einladen.
Die am allerliebsten. Und da sind wir auch schon direkt im Thema. Sie haben ja schon vor 15 Jahren angefangen, sich mit Social Businesses Impact Investing zu befassen. Da war das noch relativ neu und wir müssen einmal auf diesen Start schauen, weil Sie tatsächlich Yunus Social Business mitgegründet haben. Das ist ein Venture Capital Fonds, der in junge Unternehmen investiert, die soziale Wirkung entfalten sollen. Und diese Gründung ist passiert zusammen mit dem Namensgeber, dem Friedensnobelpreisträger, genau. Muhammad Yunus. Mhm. Den Namen haben sicherlich viele schon gehört. Jetzt muss man sagen, Sie haben ursprünglich Ihre Karriere bei der Boston Consulting Group in der Unternehmensberatung gestartet, ganz klassisch, und haben dann einen Master in London gemacht. Und ich frage mich, wie kommt man als Masterstudentin mit Consulting-Background dazu, eine Gründung mit einem Friedensnobelpreisträger anzugehen? Die stehen ja nicht an der Ecke und suchen Partner. Wie kam das?
Ja, es war einfach eine gewisse, kann man es nennen, Dreistigkeit. Ich weiß nicht, was der richtige Begriff war, aber Yunus sprach an der LSI, wo ich damals studiert habe, und sprach über Microfinance und sprach auch über Social Business, also Businesses, die ein soziales Problem lösen, aber wirtschaftlich nachhaltig funktionieren. Und das war für mich einfach ein kompletter Aha-Moment in meinem Leben. Und ich bin nach dieser Rede so inspiriert auf die Bühne gerannt zu ihm, habe mich dann durch die tausenden anderen Studenten irgendwie durchgequetscht und habe ihm dann gesagt, was du machst, ist einfach so cool und so interessant, ich möchte mich da involvieren. Und dann hat er zu mir gesagt, na dann komm nach Bangladesch. Und ich habe gesagt, ein Friedensnobelpreisträger hat mich gerade nach Bangladesch eingeladen. Normalerweise ist das sozusagen seine Art und Weise, Leute abzuwimmeln. Und ich war halt hartnäckig oder dreist oder wie man es noch nennen will und bin dann tatsächlich gekommen, damals mit einigen meiner Kunden von BCG noch, Konzern wie BASF und noch Leute von Adidas und was. Und habe die einfach mit dahin geschleift und habe in Bangladesch dann angefangen, mit ihm bestimmte Projekte zu entwickeln, die ich auch gerne nochmal separat erzählen kann. Also so ist es entstanden und ich glaube, die Hartnäckigkeit, die hat ihm gefallen. Dann haben wir nach einiger Zeit dann zusammen Yunus Social Business gegründet.
Jetzt haben Sie schon gesagt, so schön, Sie haben Ihre Kunden damit hingeschleift. Das war ja damals auch noch ein Ansatz, der nicht so verbreitet war wie heute.
Absolut.
Wie erklärungsbedürftig war das, der dort wollten potenzielle Geschäftspartner oder Konzerne überhaupt diese Erklärung hören oder war das ein totales Nischending?
Also es war zu dem Zeitpunkt ein komplettes Nischending. Damals gab es sozusagen Business auf der einen Seite und da ging es darum Shareholder Value Maximization und das hat man so bei BCG gelernt, in der Business School und so weiter. Und dann gab es auf der anderen Seite sozusagen den Non-Profit-Bereich und da gab es Regierungen, die sich um soziale und ökologische Probleme gekümmert haben. Die zwei Welten hatten damals wirklich nichts miteinander zu tun. Und wir haben damals in jedem Meeting erstmal anfangen müssen, okay, ein Social Business ist eine Firma, die sozusagen die Ziele einer Regierung oder eines NGOs kombiniert mit der Effizienz und dem Geschäftsmodell, dem langfristigen, eines Businesses. Das ist doch eigentlich wunderbar, das Best of both worlds, haben wir immer gesagt. Es war jedes Mal, musste man Stunden da rein investieren. Heutzutage versteht man das ja viel mehr. Ich meine, es fing ja damals mit CSR an, das war sozusagen die niedrigste Stufe, also Corporate Social Responsibility. Dann war irgendwie ESG ja sehr hip vor ein paar Jahren. Das ist natürlich auch immer noch nicht das Gleiche, da geht es ja mehr um Reporting. Und jetzt so langsam aber sicher ist das Thema auch Impact Investing angekommen oder beziehungsweise einfach Themen wie Klima in der Mitte der Wirtschaft angekommen, wo es eigentlich gar nicht mehr darum geht, ist es jetzt sozial, ökologisch oder Impact, sondern einfach nur, wir brauchen Energiesicherheit in Europa und deswegen investieren wir da rein. Also insofern, das ist jetzt die Journey, die Reise, die ich über die letzten 15 Jahre so miterleben durfte.
Jetzt hat ja auch Yunus Social Business gesagt, die Unternehmen sollen gesellschaftliche Probleme lösen, idealerweise aber natürlich dennoch auch profitabel wirtschaften. Wie trifft man denn, wenn man sich an konkrete Projekte setzt und konkreter was zusammenstellt, diese Abwägung zwischen Rendite und vielleicht auch den etwas philanthropischeren Aspekten?
Ja, also bei Yunus Social Business haben wir uns natürlich auf den globalen Süden vor allem fokussiert und auf Armutsbekämpfung. Da ging es um Geschäftsmodelle wie: Wir verkaufen Wasserreinigungssysteme an Schulen, damit arme Kinder auch sauberes Trinkwasser bekommen. Oder wir verkaufen Solarpanels in entlegene Dörfer, damit die dort auch Off-Grid-Energie haben. Das heißt, das war sozusagen damals der Fokus und ist immer noch der Fokus. Die Firma gibt es immer noch, ich bin nur nicht mehr CEO. Und da ist es so, dass ich sehe, man kann Geld verdienen und diese Firmen können, sage ich mal, finanziell nachhaltig sein. Für die Investoren in Europa hat man irgendwann mal, ist da kein Return mehr übrig, ist die Realität. Das heißt, es sind zwar finanziell nachhaltige Geschäftsmodelle, aber mit, sage ich mal, Währungsausgleich und natürlich auch einem gewissen Risiko bei Early-Stage-Companies kommt dann bei einem Investor nicht wirklich mehr sehr viel Geld zurück, außer das eingesetzte Kapital. Das ist natürlich im Social-Impact-Bereich und im globalen Süden die eine Sache. Ich investiere ja heutzutage in Klimatechnologien in Europa und in den USA, um sozusagen die Industrie zu dekarbonisieren. Das ist ja kein Nischenthema mehr, sondern wir müssen im Endeffekt in Europa und in den USA und auch in China die komplette Wirtschaft umbauen. Das heißt also, die Themen, in die wir jetzt investieren, sind sehr, sehr viel breiter und dementsprechend können die auch absolut kommerziell funktionieren. Und das ist auch unser Versprechen an unsere Investoren, dass wir auf der einen Seite Klima-Return liefern, also Klimalösungen hinkriegen, die tatsächlich die CO2-Ausstöße niedriger machen, und auf der anderen Seite finanziellen Return delivern, der genauso hoch ist wie in der normalen kommerziellen Welt, im Private Equity, im Infrastructure Investing und im Venture Capital Investing.
Dann wechseln wir doch mal die Perspektive vom globalen Süden auf die Nordhalbkugel und zu Ihrem Investment bei Carbon Equity. Das ist eine Plattform, die privates Kapital eben einsammelt für innovative Lösungen in Klimatechnologien. Die hat auch ihre Wurzeln in den Niederlanden. Und vielleicht können Sie mal zwei, drei Sätze sagen, wie das zustande kam. Also wie kam die Partnerschaft zustande? Wie kamen Sie auch zu diesem Thema? Ja. Sie haben ja mal gesagt, Klimatechnologien adressieren eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.
Absolut, das ist so. Wir sehen es als die sozusagen generational Problem oder auch das Generationsinvestment, die größte Investitionsopportunity. Aber zurück zu der Geschichte, wie kam es eigentlich dazu? Im Prinzip in meiner Zeit mit Yunus Social Business habe ich einfach immer mehr und mehr gesehen, dass arme Menschen natürlich dem Klimawandel so viel mehr ausgesetzt sind als wir hier im globalen Norden. Ich habe damals auch Investments gemacht, wie gesagt, in Solar Panels im globalen Süden etc. Aber das ist im Endeffekt ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man sich anschaut, wo kommen eigentlich die CO2-Emissionen der Welt her. Afrika als Beispiel hat unter 10% der CO2-Emissionen. Das heißt, man verändert für die Welt nicht viel, wenn man da weniger CO2 ausstößt. Die großen CO2-Emittenten sind die USA, China und Europa. Und da die Industrie. Das heißt, ich wusste zu dem Zeitpunkt, wenn ich was ändern will an dem Problem, dann muss ich eigentlich im globalen Norden ansetzen. Also da, wo, sage ich mal, aus dem Wasserhahn das CO2 rausströmt an der Quelle und nicht da, wo es sozusagen irgendwann mal kleine Teile sind. Und das war im Prinzip der Gedanke. Der andere Aha-Moment, den ich hatte, war ein Moment, als ich in Grönland sein durfte, auf einer Reise mit einigen anderen Unternehmern. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eine fantastische Klimaforscherin kennengelernt. Und die hat mir zwei Sachen beigebracht. Die hat mir erstens beigebracht, wir denken alle über unseren persönlichen Fußabdruck nach und denken, ach, wir sollten weniger Fleisch essen, wir sollten weniger fliegen und so weiter. Und sie hat gesagt, wenn du jemand bist, der ein ordentliches Gehalt hat oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld, dann ist dein größter Hebel nicht dein Essen, nicht deine Reisen, sondern dein Kapital. Und Menschen, die, wie gesagt, ein bisschen Geld haben, deren Hebel liegt bei 80%. Das heißt, also 80% meines persönlichen Footprints ist tatsächlich mein Kapital. Das war die eine Lesson, die ich von ihr gelernt habe. Die zweite Lesson, die ich gelernt habe, ist, alles, was ich als Individualperson mache, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Wenn du was verändern möchtest, dann musst du sozusagen noch andere mitnehmen auf den Weg und andere auch überzeugen, diese Verhaltensänderung vorzunehmen. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich werde mein eigenes Kapital in diese Richtung investieren, aber ich muss natürlich auch andere Leute motivieren, weil was auch immer ich reinbringen kann, wird sicher nicht die Welt die Probleme lösen. Und dementsprechend ist genau das entstanden mit Carbon Equity. Und so habe ich dann die anderen Gründerinnen von Carbon Equity, die in den Niederlanden an dem Thema gearbeitet haben, kennengelernt. Es war ein fantastischer Klick Und so bin ich jetzt letztes Jahr dann auch mit eingestiegen, um die Plattform von Carbon Equity ja international wachsen zu lassen und dafür zu sorgen, dass mehr Kapital in den Klimabereich kommt mit Return und signifikanten Impact.
Wie offen sind denn Investoren? Man hat ja den Eindruck, gerade jetzt zum Beispiel in den USA, dass schon wieder so ein bisschen der Ansatz ist nach dem Motto, bitte bleib mir weg damit.
Ja, also ich nenne das manchmal ehrlich gesagt auch so ein bisschen so eine grüne Depression oder sowas, weil man irgendwie echt das Gefühl hat, wenn man die Nachrichten schaut, ach, es interessiert eigentlich gar keinen mehr. Gleichzeitig, und das hat mir wirklich wieder Hoffnung gemacht, also A, habe ich gesehen, dass wir jetzt auch gerade wieder einen neuen Fund geschlossen haben mit über 100 Millionen. Das heißt, die Investoren investieren trotzdem. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, ich habe gerade wieder eine Studie gelesen, die gerade im Guardian stand. Und da ging es darum, dass über 130.000 Menschen befragt worden sind aus über 100 Ländern, wie sie zu dem Thema Klima stehen. Und was da rauskam, war, dass über 70 oder 80%, das hing so ein bisschen vom Land ab, sagen, dass sie wollen, dass ihre Regierung mehr für Klima tut, A. Und B, dass sie willens sind, 1% oder auch mehr ihres Geldes, ihres Vermögens oder ihres Einkommens für Klimazwecke zu spenden. Und spenden ist ja nochmal was anderes als investieren. Spenden ist das Geld weg. Investieren, du investierst es, du löst das Problem und das Geld kommt wieder an dich zurück und du hast noch einen Return gemacht. Also eigentlich ein totales Win-Win. Und das hat mir Hoffnung gemacht, ne, dass Leute wirklich sagen, sie wollen, dass ihre Regierungen mehr machen und sie wollen selber mehr machen. Und das war eine wirklich breite Studie von 130.000 Menschen. Und das zeigt, dass sozusagen trotz der Trump-Rhetorik, die wir hier alle haben und russischer Krieg und ich weiß nicht was, das Fundament der Menschen, die wollen immer noch aktiv sein in diesem Bereich. Und das ist genau das, was wir bei Carbon Equity hebeln wollen. Wir wollen diesen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie nicht nur sagen, dass sie das tun wollen, sondern denen auch die Möglichkeit geben, dass sie mitmachen können und aktive ja, Menschen, Hauptfiguren sind in dieser grünen Transition, die wir uns alle wünschen.
Sie haben gerade den dritten Climate Tech Fonds geclosed bei 105 Millionen Euro. Wer sind denn die typischen Investoren? Kann man das sagen? Lässt sich das ein bisschen clustern?
Ja, also ich glaube, das Erste ist, die große Anzahl unserer Investoren gehören zu dieser Millennial Generation. Ne? Die glauben, dass es eben nicht reicht, nur Geld zum Zwecke des Geldes zu vermehren, sondern die glauben daran, dass Geld eben auch genutzt werden muss, neben Geld vermehren, auch dazu genutzt werden muss, um Probleme zu lösen. Und das ist eine Generation, die, sage ich mal, aufgewachsen ist in einer Zeit, wo so ein gewisser Idealismus sozusagen Teil des Aufwachsens war. Und die fragen im Moment einfach nach bei ihren Banken, bei ihren Wealth Managern, wo sind die Produkte, wo kann ich eigentlich investieren? Und wir haben gerade eine Studie auch von der UBS gesehen, dass über 70% der Millennials sagen, die wollen eigentlich ihren Wealth Manager austauschen. Die sagen, wir wollen nicht mehr alleine investieren, sondern wir wollen in Gruppen investieren, in einer Community. Ne? Wir wollen mit anderen, die auch so denken wie wir. Und die wollen auch viel digitaler investieren. Und das ist auch etwas, was wir bei Carbon Equity geschafft haben, im Prinzip nicht nur so ein trockenes Fundprodukt dahin zu legen, wo alle eigentlich einschlafen, während sie dieses Fundprodukt sich angucken, sondern tatsächlich eine Plattform, in der wir es erlebbar machen, was es eigentlich heißt, in diese Zukunftslösungen zu investieren. Und das tun wir, indem wir im Prinzip, wenn man bei uns in einen Fund investiert, ist man gleichzeitig nicht in 10, 20, sondern in 150 Klimalösungen investiert. Also von grünem Zement zu besser verglasten Fenstern zu Recycling von Polyester in bessere Stoffe und so weiter und so fort. Und das wird auf der Plattform erlebbar gemacht, dadurch, dass jede einzelne Firma erklärt wird, es gibt Bilder dazu, es gibt Live-Updates dazu, was in den Nachrichten passiert. Und das, da hat man das Gefühl, ach, das passiert mit meinem Geld. Weil ich meine, wer weiß schon, was dein Pension Fund eigentlich gerade macht. Ne? Also ich weiß nicht, ich wusste das nicht, jetzt weiß ich schon, aber davor wusste ich nicht, wo mein Pension Fund eigentlich investiert. Ich dachte einfach nur, ach, es ist ein Fund, machen die Geldleute, kümmern sich drum. Und das ist genau das, was wir versuchen zu schaffen, dass Leute eine Awareness haben, dass Kapital Power bedeutet und dass das eine Entscheidung ist, die nicht neutral ist, sondern auch selbst auf meinem sozusagen Bank-Account, wenn da nur irgendwie 10.000 Euro liegen, die 10.000 Euro, die sollte man in etwas stecken, was sinnvoll ist und so kann man die Welt verändern.
Da sind ja auch einige prominente Köpfe in dem Fonds investiert, auch aus der deutschen Start-up-Szene, unter anderem der Gründer von Flix, kennt man über Flixbus.
Genau.
Wie wichtig ist auch Netzwerk in dem Kontext?
Also ich denke, dass es natürlich schon toll ist, dass wir so Leute wie die Flix-Gründer und natürlich auch andere erfolgreiche Familien, zum Beispiel hier Toni Schwarz aus München etc. auch dabei haben. Das hilft natürlich, das kreiert ja natürlich Vertrauen, dass sozusagen die sehr erfolgreichen, großen, auch ordentlichen Family Offices sich das angeschaut haben, gesagt haben, ja, Haken dran, das ist eine gute Initiative. Das hilft natürlich wahnsinnig. Und was wir natürlich auch sehen, ist, dass bei uns Kunden auch andere Kunden anziehen. Ne? Also es ist so, wenn jemand bei uns sich davon überzeugt hat, dass er unser Produkt interessant findet, dann erzählt er auch seinen Freunden davon. Also insofern ist Netzwerk natürlich unglaublich ungemein wichtig und natürlich ist es dementsprechend auch wichtig, dass ich natürlich auch in dem Sektor schon seit vielen Jahren gearbeitet habe und unser Team das natürlich auch gemacht hat. Das hilft natürlich alles am Anfang. Aber im Endeffekt müssen wir hier ein skalierbares Modell aufbauen. Das wird nicht mehr von persönlichen Netzwerken abhängen, sondern wir müssen überzeugen, was unser Produkt angeht. Unsere Distribution muss einfach und klar und überzeugend sein. Und so und natürlich müssen wir ordentliche Returns liefern. Und das ist genau das, was wir machen. Und das wird im Endeffekt überzeugen.
Was ist denn ein ordentlicher Return in Zahlen?
Also für unser, sage ich mal, Flagship-Produkt versprechen wir einen Return von ungefähr 2 bis 2,5 Mal Net Multiple on Invested Capital, was so viel heißt wie, du investierst bei uns 1 Million, sagen wir mal, und dann kriegst du 2 oder 2,5 Millionen zurück nach 10, 12 Jahren. Und da sind schon alle, sage ich mal, Management-Fees etc. abgezogen. Das heißt also, das ist schon ein wirklich sehr ordentlicher Return und ist auch vergleichbar mit dem, was ein typischer Private Equity Fund liefern würde. Was für mich zeigt, Klima-Impact und Return können Hand in Hand gehen.
Wie geht man denn mit dem Thema Risikostreuung, Risikomanagement um, wenn man letztlich sagt, ich habe mich hier auf eine Branche fokussiert? Ein bisschen hedgen muss man sich ja eh, aber man kann ja jetzt nicht sagen, ich mische da noch irgendwie, keine Ahnung, die Softwarebranche rein oder so.
Nee, das stimmt. Ich sehe aber Klima auch nicht wirklich so. Manchmal wird es ja so ein bisschen als Nische dargestellt. Ich finde, das ist für mich keine Nische, weil wenn man sich überlegt, wir haben ja diese 59 Gigatons, die wir jedes Jahr an CO2 ausstoßen als Menschheit. Und die setzen sich zusammen aus vielen verschiedenen Industrien. Ne? Das ist der ganze Energiesektor. Wie kriegen wir unsere Energie? Das ist der Transportsektor. Wie kommen wir von A nach B? Das ist die Industrie. Wie stellen wir unsere Produkte her? Und es ist natürlich auch Landwirtschaft und noch ein paar andere zusätzliche Sektoren. Das heißt, wir bei Carbon Equity investieren in alle diese Bereiche und suchen uns jeweils die relevanten Fundmanager an, die in diese Bereiche investieren. Wir diversifizieren die Sektoren. Darüber hinaus diversifizieren wir die Länder. Das heißt, wir sind sowohl in den USA als auch in Europa aktiv. Und wir diversifizieren die unterschiedlichen Stufen. Das heißt, wir investieren sowohl in frühphasige Venture Capital Sachen als auch in Growth oder Scale-Up, Private Equity und sogar auch in Infrastructure, ne? Also auch in den Bereich, wo wir sagen, es geht nicht nur um neue Technologien, sondern auch die Skalierung von bestehenden Technologien. Das sehen wir eben auch als einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Wir brauchen auch mehr Solar Parks, wir brauchen auch mehr Battery Storage Systeme und wir brauchen auch ein besseres Netz, wie wir ja gerade alle gesehen haben in Spanien und Portugal. Und das sind die Investitionen, die wir auch in dem Bereich machen.
Jetzt hat Carbon Equity neben den Fonds auch angekündigt, dass es ein ELTIF geben wird, ein European Long-Term Investment Fund. Das ist ja eine Anlageklasse, die gibt es an sich schon seit vielen, vielen Jahren. Die war nur lange sehr in der Nische, weil es Großanlegern vorbehalten war. Jetzt gab es vor nicht allzu langer Zeit eine gesetzliche Neuerung und man kann mittlerweile auch mit 5-stelligen Beträgen in einen ELTIF investieren. Welches Potenzial sehen Sie? Kann das wirklich ein Instrument sein, was für eine breitere Anlegerschaft interessant sein kann oder wird?
Das ist ein absolutes Ja. Warum? Weil so sind wir im Endeffekt auch angetreten, als wir bei Carbon Equity angefangen haben. Wir haben im Endeffekt gesagt, wir wollen, dass mehr Geld in den Klimalösungen geht, aber wir wollen B, dass mehr Leute mitmachen können. Und mehr Leute mitmachen, wenn man sich das anschaut, wenn man heute in Private Equity investieren will in Deutschland, ist die Minimumgröße im Endeffekt 200.000, rechtlich vorgeschrieben. Wenn ich jetzt sozusagen in die Top-Funds rein will, dann sagen die Top-Funds, also sorry, mit 200.000 brauchst du mir nicht anzukommen. Also entweder ich will 5 Millionen oder nix. Hat natürlich wieder kein Mensch. Und jetzt ist sozusagen unser Ansatz zu sagen, wir wollen, dass die Leute eben auch, die sozusagen sogar die Leute unter 200.000 da reinkommen sollen. Weil das ist ja auch ein signifikanter Anteil von Menschen, die ja immer noch ein ordentliches Geld haben. Und das müssen wir eben auch katalysieren und in diesen Markt bringen. Das heißt also Geld, was im Moment, wir nennen das Sidelined Capital, das also im Moment nicht Zugang hat, das muss auch da rein, weil sonst wäre das einfach ein komplett verlorenes Kapital. Und dafür eignet sich der LTIF einfach sehr gut. Und die Struktur, die wir da kreiert haben, die wir jetzt auch gerade in den Niederlanden gelauncht haben, und der dann auch demnächst eines Tages, sobald das Passporting dann durch ist, sozusagen in Deutschland da ist, der erlaubt uns, dass wir sozusagen in vielen europäischen Ländern gleichzeitig, ohne lokale Lizenzen noch großartig zu bekommen, ab 20.000 Menschen die Möglichkeit geben können, in Venture Capital, Private Equity und Infrastructure zu investieren. Und das finde ich natürlich, finde ich eine total sinnvolle Sache. Und ich denke, dass da sehr viele mehr Leute in diesem Bereich investieren werden. Also ich sehe da mit diesem neuen LTIF-2-Regime, was es jetzt gibt, ein Top-Potenzial, da den Bereich auszubauen.
Jetzt haben wir viel gesprochen über Investments im globalen Süden, auch im Norden und über 15 Jahre in dem Geschäft. Dann würde mich natürlich noch interessieren, haben Sie ein Lieblingsprojekt aus all der Zeit oder irgendwas, wo Sie sagen, das hat mich mal besonders beeindruckt oder vielleicht auch da ruht meine große Hoffnung für die Zukunft drauf. Gibt's da was?
Also ich habe natürlich, ist es so schwer zu sehen. Ne? Wir hatten ja bei Juno Social Business viele, viele Portfoliofirmen, auch jetzt bei Carbon Equity wieder. Insofern denke ich, eigentlich ist im Moment gerade meine eigene Firma Carbon Equity mein Lieblingsprojekt, weil ich einfach glaube, dass das einfach einen unglaublichen Hebel hat, wie wir Tausende, Zehntausende kleiner und auch große Investoren dazu bringen können, in diese wichtige Klimatransition zu investieren. Warum finde ich das so? Das, weil ich das einfach im Moment das allerwichtigste Thema überhaupt finde. Und warum finde ich das? Für mich geht es, wenn wir über Klima reden, nicht nur um Klima, um wir wollen jetzt alle irgendwie total lieb sein und wir sind alle grün und wir stricken alle total schön, sondern Klimawandel bekämpfen ist ein Thema, was einfach massentauglich werden muss. Und inzwischen geht es sozusagen nicht nur um, ja, es ist ein total rationales Argument, sondern es geht inzwischen auch um unsere eigene Verteidigung in Europa. Wir haben als Europäer alle gesehen, was es hieß, vom russischen Gas abhängig zu sein. Wir sehen jetzt, was es heißt, von der amerikanischen Verteidigung abhängig zu sein. Und Energieunabhängigkeit ist aus meiner Sicht auch eine Frage unserer geopolitischen Souveränität. Und genau deswegen will ich jetzt, dass wir europäisches Kapital nutzen, um auch in europäische Innovationen zu investieren. Und ich glaube, dass der Climate-Tech-Sektor eben neben dem Verteidigungssektor, der sicher jetzt auch auf die Innovationen einzahlen wird in den nächsten Jahren, der zweite signifikante Bereich ist, der wirklich was hier in Europa verändern kann und unsere Wirtschaft stärken kann. Und deswegen ist Carbon Equity mein Lieblingsprojekt.
Gut, den Werbepitch lasse ich gerade so durchgehen.
Sorry, ich musste es rauslassen. Es ist die Wahrheit. Ich bin einfach sehr passioniert und insofern ist es schwer, das hinterm Berg zu halten.
Auf jeden Fall einige spannende Ansätze im Bereich Klimatechnologie. Bin ich auch mal sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt und was wir noch hören. Und ich sage erstmal herzlichen Dank für diesen kleinen Parforce-Ritt durch 15 Jahre Impact Investing. Mal schauen, wo es uns die nächsten 15 Jahre hinführt. Das war Saskia Preusten, Impact Investorin und Co-Founderin International bei Carbon Equity. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Podcast.
Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Und wir schauen natürlich noch, was die Branche sonst so bewegt. Dafür ist heute mein Kollege Franz Kongbui dabei. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es gab eine nicht so schöne Erfahrung mit Blick auf nachhaltige Investments in Großbritannien. Da ermittelt das Serious Fraud Office wegen des Verdachts auf Betrugs mit Solaranleihen. Die Kommune Thurrock ist ziemlich ins Hintertreffen geraten. Die hat einen dreistelligen Millionenbetrag offenbar verloren. Was ist denn da passiert?
Tja, ja, die Kommune Thurrock, die hat zwischen 2016 und 2020 rund 270 Millionen Pfund in Solaranleihen investiert. Die versprachen für die damaligen Verhältnisse vergleichsweise hohe Renditen. Doch hinter dem Angebot steckte Betrug. Der Anbieter Rockfire Investment Finance, der ist zwischenzeitlich jetzt aufgelöst worden. Der frühere Chef Liam Kavanagh soll über 150 Millionen für privaten Luxus abgezweigt haben. Die britische Betrugsbehörde ermittelt, wie du schon gesagt hast, und der Fall ist mittlerweile vor Gericht.
Da fragt man sich natürlich, wie es denn so weit kommen konnte. Es gibt da ja auch eigentlich Aufsichtsgremien, oder?
Ja, das sollte man denken. Die Kontrolle hat aber in diesem Fall wohl gleich auf mehreren Ebenen versagt. Weder die Kommune noch die Behörden haben die Risiken frühzeitig erkannt. Das Serious Fraud Office steht selbst in der Kritik, weil einige frühere Ermittlungen der Behörde im Sande verlaufen sind. Und das Satiremagazin Private Eye nennt die Behörde nur noch Serious Farce Office. Auch der damalige Finanzchef von Thurrock gerät unter Druck. Ihm droht ein zeitweiliges Berufsverbot.
Ist das denn jetzt ein Einzelfall oder gibt es da noch weitere Fälle?
Ja, leider ist es kein Einzelfall. In Großbritannien sind mehrere Kommunen wegen gescheiterter Investments in Schieflage geraten, darunter auch große Städte. Nottingham beispielsweise hatte Millionen in den Energiehändler Robinhood Energy gesteckt und der wurde, wie viele kleinere Energieanbieter, vom rasanten Anstieg der Gaspreise nach der russischen Invasion der Ukraine auf dem falschen Fuß erwischt. Das Abenteuer kostete die Steuerzahler bis zu 38 Millionen Pfund. 230 Mitarbeiter verloren damals ihren Job. Und der Fall Thurrock zeigt nun, grüne Projekte bergen ebenfalls Risiken, wenn Kontrolle und Transparenz fehlen.
Wir bleiben mal noch ein bisschen in Großbritannien. Da gibt es regulatorisch Neuerungen. Es soll Änderungen geben am Stewardship Code. Der legt die Grundsätze fest, die institutionelle Anleger zu befolgen haben. Was steht denn bevor?
Ja, das Financial Reporting Council, das hat angekündigt, die Berichtspflichten im neuen Stewardship Code deutlich zu senken. Um bis zu 30%. Der Code war ursprünglich gedacht, um mehr Verantwortung in der Finanzwelt zu etablieren. Nach der Finanzkrise 2008. Nun wird ESG als Begriff weitgehend gestrichen. Stattdessen rückt das Ziel in den Vordergrund, langfristigen Wert für Kunden und Eigentümer zu schaffen. Und das signalisiert einen Kurswechsel, weg von der ESG-Rhetorik hin zu klassischer Wirtschaftlichkeit.
Jetzt ist ja trotzdem immer auch so ein bisschen die Frage, wenn ich etwas sprachlich ausdrücke, bleibt es ja auch eher im Bewusstsein. Heißt dieser Wechsel jetzt, dass ESG weniger wichtig wird?
Na, zumindest im britischen Regelwerk ja. Viele sehen das als Zeichen, dass wirtschaftliche Stabilität und Wachstum unter der neuen Regierung Vorrang bekommen. Kritiker befürchten allerdings, dass damit wichtige Nachhaltigkeitsstandards ausgehöhlt werden. Der neue Code spricht nicht mehr von Umwelt- oder Sozialzielen, sondern von Effizienz und Verantwortung gegenüber Investoren. Das klingt harmlos, könnte aber in der Praxis bedeuten, dass ESG-Kriterien weniger verbindlich werden.
Es gibt auch einen ganz interessanten Punkt bei dem Thema, da geht es um Stimmrechtsberater. Auch da soll es Anpassungen geben. Was sieht denn der Code dazu vor?
Stimmrechtsberater sollen erklären, wie sie zu ihren Empfehlungen kommen. Der Code werde die Erwartung enthalten, dass sie ihre Methodologien und ihre Herangehensweise an den Umgang und das Engagement mit Unternehmen veröffentlichen, heißt es vorab. Zu den umstrittenen Themen gehört, dass Stimmrechtsberater beispielsweise oft bereit waren, bei New Yorker Gesellschaften hohe Managervergütungen abzusegnen, bei Londoner Firmen dagegen nicht. Londons Börse fühlt sich dadurch dabei behindert, IPO-Kandidaten anzulocken.
Und dann schauen wir nochmal auf die Branche der Asset Manager. Da hat sich ja die Union Investment selber ESG-Kriterien auferlegt und hat jetzt aufgrund dieser Kriterien eine Trennung vollzogen. Betroffen ist ExxonMobil und da kommt natürlich die Frage, warum?
Ja, Union Investment hat entschieden, sich vollständig von den Aktien von ExxonMobil und EOG Resources zu trennen. Der Grund, beide Konzerne haben keine glaubwürdige Klimastrategie vorgelegt. Vor allem fehlt ein Plan zur Reduktion der sogenannten Scope-3-Emissionen. Diese Emissionen machen etwa bei ExxonMobil rund 90% der Gesamtemissionen aus. In Unternehmen ohne glaubwürdige Klimastrategie zu investieren, wäre für Union Investment ein Bruch mit der eigenen Klimastrategie.
Und wie kam dieser Schritt am Markt an?
Ja, die NGO Urgewalt hat den Schritt natürlich gelobt, aber auch deutlich gemacht, das sollte erst der Anfang sein. Denn Union bleibt weiterhin in Ölkonzerne wie Shell und Total investiert, wobei diese allerdings mittlerweile Ziele für Scope-3-Emissionen vorweisen. Urgewalt fordert eine kritische Neubewertung auch dieser Beteiligung.
Bei Exxon ist ja jetzt die Trennung verkündet worden. Wie groß war denn da zuletzt noch das Investment, was die Union hatte?
Nee, im vergangenen Jahr hielten Union-Fonds noch Exxon-Aktien im Wert von rund 500 Millionen Euro. Die Entscheidung, sich von den Anteilen zu trennen, sei nach intensiven Gesprächen erfolgt, wie Union Investment betont. Diese Gespräche seien allerdings ohne Ergebnis geblieben.
Jetzt hast du schon gesagt, das ist dann letztlich auch eine Konsequenz der eigenen Klimastrategie bei Union Investment. Was umfasst die denn an Rahmenkriterien?
Ja, Union Investment verfolgt das Ziel, das gesamte Portfolio bis 2050 klimaneutral zu machen. Seit April 2025 dürfen nachhaltige Fonds des Hauses nicht mehr in Öl- oder Gasförderung investieren. Das ist mal ein deutliches Signal. Man setzt auf Engagement, aber mit klaren Grenzen. Wenn Gespräche mit Unternehmen nicht fruchten, erfolgt der Ausstieg.
Also, da jetzt der erste Schritt. Und das war der Nachrichtenüberblick für diese Episode. Vielen Dank an Franz Kongbui. Schön, dass du dabei warst, Franz. Danke dir.
Sehr gerne.
Und Ihnen darf ich noch kurz mitgeben, dass am 25. und 26. Juni der Sustainability Summit in Hamburg stattfindet, eine Messe für Nachhaltigkeit in Unternehmen. Und im Juli gibt es eine Konferenz in Frankfurt vom Leibniz Institute for Financial Research, vom International Sustainability Standards Board und vom Deutschen Rechnungslegungsstandards Committee. Die organisieren zusammen die Sustainability Standards Conference und zwar am 21. und 22. Juli hier in Frankfurt an der Goethe-Universität. Und vorher hören wir uns aber schon wieder, wenn Sie mögen, die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren. Die gibt es am 26. Juni. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.